Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Songpoeten. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und schön auch, was ich heute für einen tollen Gast habe. Sie hat eine Menge schon erlebt, gesehen und ich hoffe, dass sie uns alles und noch viel mehr darüber erzählen wird. Ich freue mich sehr über diese sehr, sehr besondere Künstlerin, die heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, Wilhelmine.
Hallo, herzlich, Dankeschön, herzliches Dankeschön.
Ja, sehr gerne.
Für die süßen Worte. Hi.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe ja jetzt auch im Zuge unseres heutigen Gesprächs mal so ein bisschen genauer recherchiert, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und so. Und das ist ja tatsächlich, also ich finde das gar nicht übertrieben, wenn ich sage, dass du schon ein Leben für mehrere Personen geführt hast sozusagen, weil du schon irgendwie so viele Stationen hinter dir hast. Mhm. Wir gehen einfach mal ein bisschen chronologisch durch. Du bist 1990 in Berlin geboren. Mhm. Und hast mit deinen Eltern dann in einem besetzten Haus in Kreuzberg, also richtig klassisch besetztes Haus, Kotti, Kreuzberg, da bist du aufgewachsen sozusagen.
Ja, genau. Die ersten Jahre habe ich in einem besetzten Haus, in einem besetzten Wohnprojekt gelebt. Genau, nicht weit vom Kotti.
Und da bist du in einen deutsch-türkischen Kindergarten gegangen, habe ich gelesen. Mhm. Ist ja auch ein bisschen sehr Kreuzberg-Style sozusagen. Mhm. Da ist das ja wahrscheinlich auch der naheliegendste Kindergarten sozusagen. Und ihr seid weggezogen, als du 6 warst, aber die Zeit in diesem besetzten Haus, das finde ich ganz interessant, weil ich habe mal so ein Statement von dir darüber gelesen, da hast du wirklich sehr liebevoll und begeistert über diese Zeit gesprochen, weil da einfach ein sehr, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber ein sehr offenes, ein sehr gastfreundliches Leben gelebt wurde.
Mhm, total. Also die Bilder, die ich noch habe, die sind vielleicht als Kind dann auch ein bisschen idealisiert, aber ja. Ich habe da echt schöne Erinnerungen dran. Vor allen Dingen daran, dass ich so viele verschiedene Menschen kennenlernen durfte und kennengelernt habe und dort so eine schöne Flutation an verschiedenen bunten Geschichten und Menschen war. Und da ging es vor allen Dingen darum, also ich war als Kind super, super, super neugierig, diese Menschen kennenzulernen und die Geschichten. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo ein Punker reinkam mit ganz hochgestylten bunten Haaren. Und es ging gar nicht darum, dass man das irgendwie bewertet, sondern es kam eigentlich einfach nur die Frage auf, wer er denn ist. Also ich habe ihn einfach gefragt, wer er ist und wo er kommt und wo er hin möchte. Und ja.
Und das hat er dir alles erzählt?
Er hat das gemacht. Ich zeig's dir.
Oh, den Fingerabnehmtrick.
Ja, den Fingerabnehmtrick. Und das hat mich so beeindruckt. Und jedes Mal, wenn ich das nachmache, so wie jetzt gerade, dann denke ich an diesen Punker.
An diesen Punker, sehr schön.
So ein Punk.
Du hast dann irgendwie mal erzählt, so, es war auch immer, wenn irgendwer vorbeikam, dann wurde nicht gefragt, wann gehst du wieder, sondern dann wurde dem Essen gegeben und dann hat man geguckt, ob man der Person irgendwie helfen kann oder nicht. Oder?
Ja, genau, richtig. Also das ist einfach ein richtig schönes Miteinander gewesen. Und wir sind montags immer... da wurde ich in so einen Rentner-Porsche gestellt, in einen leeren Rentner-Porsche. Dann sind wir durch dieses Kreuzberg, durch den Kiez gefahren und haben irgendwie um die 20 Brote gekauft und diese dann in diesen Rentner-Porsche gestapelt. Und dann durfte ich oben mich raufsetzen und ich erinnere mich an diesen Brotgeruch und diese für mich damals wirkende sehr lange Strecke. Und gestern war ich am Heinrichplatz, wo wir immer das Brot gekauft haben. Und es ist eigentlich nur so 800 Meter zu diesem besetzten Haus. Aber ja, es ist ganz spannend, wie sich so die Distanzen wieder ranzoomen lassen.
Ja. Ist das eigentlich noch ein besetztes Haus? Gibt es das noch? Oder?
Es gibt immer noch die BewohnerInnen, die da tatsächlich drin wohnen. Ja. Ich war auch letztens dort. Also mittlerweile gehört denen das, glaube ich. Also mittlerweile ist der Prozess weitergegangen und es ist nicht mehr besetzt. Es ist alles deutlich legaler.
Aber immer noch so eine Art Gemeinschaft Kommune. Und Gemeinschaftsverwaltung, Kommune, genau.
Genau, es ist so, dass immer noch unten im Erdgeschoss eine große Gemeinschaftsküche und ein großer Gemeinschaftsgarten ist und jede Partei dann auf den einzelnen Stockwerken noch eine Küche hat und einen separaten Bereich, aber es wird immer noch gemeinsam gekocht, etc.
Ihr habt im ausgebauten Dachboden gewohnt damals, ne? Also
ja,
ist
genau.
Ja auch, als Kind ist Gott sei Dank nicht so schlimm, so viele Treppen zu laufen, aber je älter man wird, desto ätzender wird das.
Ja, ich weiß auch noch, wir haben im Sommer schon angefangen, auch ich als Kind habe immer ein Kohlenbrikett mit nach oben genommen, damit wir im Winter dann nicht so viele zu tragen hatten.
Ja.
für den Ofen. Das heißt, wir haben eigentlich schon im Sommer angefangen, Schritt für Schritt die Kohle nach oben zu transportieren für den Ofen.
Könntest du dir heute noch vorstellen, irgendwann nochmal so oder wieder so zu leben?
Eher so eine 6 gerade von 10.
Okay, also ich dachte gerade eine Schulnoten.
Nee, eher eine 6 von 10 an. Also wenn 10 auf jeden Fall wäre, wäre es eher gerade eine 6. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich für meine Songs und meine Kreativität gerade eher dazu neige, immer wieder an ganz ruhigen Orten zu sein, damit ich da irgendwie besser hinfinde oder ja, mir Zeit für mich nehmen kann. Und ich stelle mir ein Zurückgehen in eine solche Kommune eher als laut vor.
Na, verstehe. Aber ist das nicht, ist das auch so ein bisschen, also das ist ja ein Klischee eigentlich, aber manchmal stimmt es eben auch, dass man sozusagen, wenn man als Kind sowas bei den Eltern erlebt, dass man selber dann auf jeden Fall das Gegenteil leben möchte, wenn man älter wird.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass man, wenn man in so einem Hippie-Umfeld groß wird, dass man dann spießig rebelliert.
Ja. Glaub ist, ich, das bei, ist das bei
das
dir so?
Das ist auf jeden Fall so. Ich wollte einfach nur Rasen mähen. Ich wollte einfach nur einen Rasen haben, den ich mähen kann. Und am besten mit so einer Begrenzung.
Das und so war, samstags Auto waschen, genau, Falschparker aufschreiben.
Naja, das nicht, aber ich habe tatsächlich dann auch nach meiner Ausbildung, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für audiovisuelle Medien und kurze Zeit danach habe ich gedacht, ich möchte BWL studieren. Das war dann nur so ein Monat. Ja. Aber das war, glaube ich,
aber das ist ja wirklich das andere Extrem.
Ja, ja, genau. Das war, glaube ich, so der Höhepunkt meiner spießigen Rebellion. Und jetzt habe ich, glaube ich, einen ganz guten Mittelweg, dass ich irgendwie im Herzen immer Hippie sein werde, aber trotzdem mir so ein paar Strukturen organisiert habe und nach Strukturen lebe, die die beiden Welten irgendwie ganz gut zusammengießt.
Ja.
Ja.
Ihr seid ja dann, als du 6 warst, ins Wendland gezogen. Und das ist vielleicht für die Leute, die das nicht mehr so wissen, zwar in den 80ern war das sozusagen die Keimzelle der deutschen Anti-Atomkraftbewegung. Und ist es ja im Grunde genommen auch geblieben. Also es gibt ja immer noch einen sehr breiten, großen Protest und Protestgruppen, vor allem gegen Atomkraft. Dann nehme ich mal an, dass deine Eltern aus dem besetzten Haus dann auch deswegen ins Wendland gezogen sind, weil es da eben entsprechende Gruppen gab, oder?
Also es war tatsächlich so, dass sich viele besetzte Häuser in ganz Deutschland aufgelöst haben, um dort im Wendland der Widerstandsbewegung beizuwohnen. Und Freundinnen meiner Eltern waren da auch Teil von dieser Bewegung. Wir gehen ins Wendland und tun uns da zusammen. Und so kam es, dass verschiedene Familien halt da rübergewandert sind und wir dann irgendwie mitgegangen sind, weil die Frage kam auf, möchtest du nicht auch lieber auf dem Land sein mit Tieren? Und zu dem Zeitpunkt dachte ich dann, ja, das ist wohl das Großartigste der Welt und wollte unbedingt auch mit aufs Land gehen. Und es war wirklich super, super schön, super wichtig. Und die Kombination, dass ich meine Sommerferien dann trotzdem in Berlin immer verbracht habe, aber auf dem Land gelebt habe, das war für mich einfach sehr, sehr genial.
Ja. War das nicht, hast du es nicht als Kind erstmal irgendwie vermisst oder so, dass du, also wenn du quasi so in der Stadt aufwächst und dass du dein normales Umfeld ist und dann plötzlich so am Arsch der Heide lebst und da irgendwie eben nicht mehr diese städtischen Strukturen sind und Spielpartner überall und so, ist das nicht als Kind irgendwie schwer zu verstehen?
Für mich war, glaube ich, nur schwer zu verstehen, dass man anders angeschaut wird, dass die Menschen auf dem Land vielleicht anders mit bunten Vögeln umgehen als in der Stadt.
Ja.
Und ich in dem gleichen Zuge vielleicht sogar auch ein bunter Vogel dann war und dort gelandet bin. Und dann vielleicht einfach am Anfang Startschwierigkeiten hatte, weil ja das StädterInnen sein und damit auf dem Land ankommen war Mitte der 90er einfach ziemlich besonders, hatte ich das Gefühl, dort im Wendland. Obwohl da gerade auch viele ja gelandet sind, wurde es trotzdem beäugt.
Du bist ja dann da zur Schule gegangen. Ich habe auch mal so ein Interview mit dir gelesen, wo du irgendwie gesagt hast, so, also das Wendland ist schon so dein Zuhause und dazu hast du wahrscheinlich einen stärkeren Bezug als zu Berlin, also was so Heimatgefühle betrifft oder so. Oder gibt es das überhaupt in so einem Fall? Oder hat man das für beides? Weiß ich nicht.
Ja, ich habe es tatsächlich für beides. Ich habe das Gefühl, dass ein Fuß auf dem Land steht und der andere Fuß in der Stadt. Und das ist spannend und das ist auch immer noch sehr interessant, was das jeweilige Extrem mit mir macht. Wenn ich auf dem Land bin, im Wendland bin, war ich jetzt vor ein paar Tagen, dass mich das total beruhigt und es mir total gut geht und es mir sehr gut tut, auf dem Land zu sein. Und wenn ich in der Stadt bin, fühle ich mich aber auch komplett und auch wie zu Hause. Das ist ganz spannend. Es ist wirklich wie so ein Dauerspagat, aber ich bin gespannt und ich bin offen dafür, wie sich das Ganze in meinem Leben dann kombinieren lässt. Und ich bin auch bereit dafür, da verschiedene Sachen auszuprobieren. Ja. Quasi auf dem Land zu sein und auch ein bisschen in der Stadt zu sein. Jetzt gerade bin ich hauptsächlich in der Stadt, aber ich glaube, ich werde das ein bisschen verlagern.
Aber es ist auch so ein bisschen, das ist etwas, was ich bei den ganzen Stationen deines Lebens, die ich so gelesen habe, das finde ich ist interessant, weil eine Sache, die so immer mitschwingt, ist, und das soll jetzt gar nicht esoterisch oder sonstig klingen oder so, aber ich habe so den Eindruck, dass du immer sehr stark auf der Suche bist nach, also auf der Suche bist einfach nach allem sozusagen.
Ich glaube, ich bin gar nicht so auf der Suche, doch vielleicht auf jeden Fall auch, aber ich bin so hungrig nach Neuem und nach Probieren. Ich bin so neugierig und will mich in Situationen begeben, um zu fühlen, ob die etwas für mich sind, ob das spannend ist, ob sich das gut anfühlt oder wie sich das anfühlt. Ich bin so neugierig.
Ja.
Auf der Suche bin ich auch, aber das fühlt sich gar nicht so schlecht an. Also es fühlt sich nicht so an,
ist ja auch gar, als würde, ist ja auch gar nichts schlecht.
Als hätte ich Hunger oder so, sondern es fühlt sich eher, ja, ich bin eher neugierig.
Ja. Ja. Du hast über das Wendland mal gesagt, das Wendland ist für dich Aufwachsen in Lemgo, Fußball in Woltersdorf und der erste Kuss in Wustrow, habe ich gelesen. Das sind die drei.
Abgefahren, dass du die Ortschaften kennst und nennst. Ja, es ist tatsächlich Woltersdorf, mein Fußballverein, mein erster.
Wie alt warst du da?
Ich habe mit 6, also als ich direkt hingezogen bin, habe ich angefangen Fußball zu spielen. Ja. Und auch noch heute, bevor ich auf Bühnen gehe, egal auf welche, groß oder klein, mache ich mit meinen Bandjungs ein Ritual und wir machen diesen Mannschaftsgruß quasi. Also ich zeig's dir. Also ich bitte meine Jungs dann, ich sag, gib mir ein T.
T. Du,
genau, ja. Gib mir ein U.
U.
Gib mir ein S.
S.
Tuss. Und dann sagen wir alle gemeinsam, wollt das doch. Ja.
Hast du noch so alte Trainingsjacken, wo so Tuss, Woltersdorf hin
drauf steht? Leider nicht. Irgendwie sind die abhanden gekommen.
Opel Müller.
Oh nee, leider nicht. Ich habe jetzt einen Trikot tatsächlich meinem ersten Mädchenverein übermitteln dürfen, sponsern dürfen.
Ach, wirklich?
Ja, durch so eine Kooperation mit einer Marke. Und das ist ein total abgefahrenes Gefühl, dass da vorne jetzt Wilhelmine draufsteht und hinten Tuss Woltersdorf.
Aber bist du da nicht schon Ehrenmitglied? Oder so? Bist du noch Mitglied im Verein?
Ja, ich habe auch noch einen Pass irgendwo.
Ja, sehr gut.
Ja, ja.
Das ist wichtig. Fußball hast du ja auch dann tatsächlich eine Zeit lang relativ ernsthaft verfolgt, muss man sagen. Also wirklich so, du hast dann irgendwie Landesauswahl gespielt oder
ja,
irgendwie, dass ich hier was Falsches erzähle.
Nee, Fußball, ja genau, Fußball war wirklich immer sehr, sehr präsent. Und ich habe zwischenzeitlich auch jeden Tag eigentlich trainiert oder jeden zweiten und am Wochenende eigentlich mehrere Spiele gehabt. Ich hatte da richtig Lust drauf. Und dadurch, dass in meinem Umkreis, in meinem näheren Umkreis und auch in dem Verein war zwischenzeitlich Almut Schuld, die jetzige Torwärtin, Nationaltorwärtin.
Ja.
Und so hatte ich es auch mit so genialen SpielerInnen um mich herum zu tun. Und das hat natürlich dann nochmal mehr motiviert. Aber ich glaube, unterm Strich war ich einfach dann nicht ganz so gut.
Nicht ganz so gut oder vielleicht auch nicht, dann am Ende doch nicht die Riesenlust, Profifußballerin zu werden?
Ja, ich glaube, eine Kombi. Die Vorstellung, dass man bei einem WM-Sieg ein Tafelservice als
Kaffeeservice
als Preis bekäme, war dann doch nicht so attraktiv.
Aber wenn es halt voll das gute Kaffeeservice ist.
Boah, geil, ja. So mit dicken also Rändern.
Goldrand,
ja.
Das würde wieder zur Spießigkeit passen. Dann,
oh ja, stimmt. Ich lade ein, genau. Komm gerne vorbei. Ich habe noch ein richtig schönes Tafelservice.
Du hast dann ja auch in der Schule im Wendland hast du dann auch so oder so mit 11 angefangen, wirklich Musik zu machen, Songs zu schreiben. Du hattest dann auch irgendwann eine Band, die hieß Direkt mit irgendwie 4 Freundinnen, glaube ich.
Ja.
Und das war eher so eine Schülerband, aber ihr habt auch so Straßenmusik gemacht und so. Ne?
Ja, das ist abgefahren, aber im Wendland ist so sowas wie ein Festival. Das nennt sich Kulturell Landpartie. Hast du davon mal was gehört?
Nee.
Ich beschreibe es meinen Freundinnen eigentlich immer so, das ist ein Hippie-Festival und verschiedene Bauernhöfe öffnen ihre Pforten und dort gibt es Kunst, Kultur und den Landkreis zu entdecken und eigentlich vor allem mit dem Fahrrad. Ja. Dieser Landkreis wird total voll, weil ganz viele Menschen aus ganz Deutschland oder Österreich, Schweiz, egal woher, kommen ins Wendland und entdecken das Wendland mit dem Fahrrad und die einzelnen Dörfer. Da gibt es ja auch so Rundlingsdörfer. Das ist in Frage gerade, ob das vielleicht sogar Weltkulturerbe wird.
Ja.
Das sind Dörfer, die rund sind, rund gebaut. Wow, richtig gut erklärt, Wilhelmine. Und dort gab es deshalb immer wieder dieses Festival, Laufpublikum, verschiedene Dörfer, die voll waren, voller Menschen, die sich das angeschaut haben. Und da haben wir uns an verschiedene Ecken gestellt und auf verschiedene Höfe platziert, einen Hut aufgestellt oder unsere Gitarrentasche und haben einfach gespielt. Und wir haben das einfach mal so ausprobiert und da haben wir gemerkt, okay, da ist ganz schön viel Begeisterung. Und die Leute bleiben stehen und hören uns zu, wie wir da unsere Lieder covern.
Aber was habt ihr denn so gecovert? Was war das denn?
Well, sometimes I go out by myself and look across for day. Ja.
Amy.
Valerie. Das haben wir gemacht. Wir haben ganz schön viel, ja, wir haben ganz schön viel gecovert. Wir haben auch Juli gecovert.
Also aber quasi zeitgenössischen Pop. Ihr habt jetzt nicht irgendwie
genau.
Scherben gecovert oder irgendwie sowas.
Nee. Nee. Ja. Wir haben eigentlich in der Zeit geschaut, was
ihr interessant fand.
Genau. Ja, ja. Und haben das irgendwie ein bisschen arrangiert und haben irgendwie zweistimmig, dreistimmig darauf gesungen und hatten auch so eine Conga, genau wie die da vorne steht, mit. Und haben dann irgendwie...
Immer richtig schön handlich, muss man ja auch sagen.
Ja, richtig schön handlich. Nee, wir waren da wirklich immer mit einem Auto. Eine von uns wurde dann irgendwann 18 und dann sind wir da alle in ihrem Auto rumgefahren und haben echt viele, viele Bühnen beziehungsweise uns Bühnen gebaut, erdacht.
Ja, aber dann auch so Scheunenfeste oder sowas.
Ja, ja, genau. Ja,
so klassisch am Land, klassisches Landleben eigentlich.
Ja, aber vor allem halt diese Hof, also es waren offene Höfe und dort haben wir uns einfach irgendwie hingestellt, gebeten, dass die Musik kurz leiser gemacht werden kann und dann haben wir einfach eine halbe Stunde gespielt.
Ja.
Also eigentlich immer wiederholt, alles wiederholt und haben dann das im nächsten Jahr und im darauffolgenden Jahr wieder gemacht und haben uns einfach irgendwie damit wie richtige Rockstars gefühlt.
Aber dann hat sich das ja wahrscheinlich auch so immer weiter professionalisiert, also weil ihr dann auch vermutlich festgestellt habt, dass man damit irgendwie auch Geld verdienen kann und so.
Genau, ja, ja.
Das ist ja irgendwie ganz geil.
Ja, und dann haben wir auch wirklich so richtige Konzertanfragen bekommen.
Habt ihr auch Hochzeiten gespielt?
Haben wir auch Hochzeiten gespielt? Ich glaube schon. Ja, ja, ich glaube schon. Ja, es ist abgefahren, weil, naja, eigentlich waren das halt so die Anfänge. Ich hatte noch gar keine eigene Musik. Und habe aber irgendwie gelernt, mit den drei Freundinnen da irgendwie auf Bühnen zu stehen und da vor allen Dingen das auch zu handhaben. Wie fühle ich mich in so Bühnensituationen? Deshalb habe ich da, glaube ich, ziemlich viel Erfahrung sammeln dürfen.
Was war denn zuerst oder was war wichtiger, den Wunsch, Songs zu schreiben oder zu performen?
Ich glaube, am Anfang war mir das Performen wichtiger, weil da habe ich mich viel mehr gespürt als Musikerin oder ich fand das voll spannend, zu sehen, wie man die Leute bekommt oder wie man die Aufmerksamkeit bekommt. Ich habe für mich gelernt, nicht indem wir lauter werden, sondern eher leiser. Und ich fand das einfach spannend, mit dieser Umgebung und der Energie zu spielen von den Leuten, die man versucht zu erreichen, die eigentlich gerade vorbeigehen. Und damit zu spielen oder das herauszufinden, wie man die Aufmerksamkeit bekommt.
Auch so Dynamiken zu kapieren. Und
genau,
so.
Richtig. Ja, ja, voll. Das war so total, total mein Ding.
Ja, Straßenmusik ist crazy. Ich habe früher auch manchmal so Straßenmusik gemacht. Ich war nie gut als Musiker. Also ich habe immer gerne Musik gemacht, aber nie gut. Und dann konnte ich halt so 5 Akkorde und damit habe ich irgendwie 30 Lieder geschrieben oder so. Und dann bin ich in den Sommerferien immer nach Köln in die Fußgängerzone und wusste auch gar nicht, ob man sich da anmelden muss oder so. Also dann war ich so 14, 15 und dann habe ich da hingestellt und einfach irgendwie gespielt. Und dann mich so gefreut, wenn ich so 4 Mark verdient habe.
Ja, ja, voll. Ich habe das dann auch hier in Berlin gemacht, noch vor, weiß ich nicht, so 5, 6 Jahren, habe ich mich hier direkt um die Ecke in den U-Bahnhof gestellt.
Schönhauser?
Nee, Senefelder, Senefelder Platz. Mhm. Also da kommen die U-Bahn eigentlich relativ gleichzeitig. Und dann habe ich immer, wenn die Leute ein- und ausstiegen, habe ich immer wieder die gleichen Refrains gespielt.
Ja.
Und habe quasi, also mehr konnte ich halt auch nicht wirklich auf der Gitarre greifen und spielen zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gemerkt, dass der Refrain, wenn die Leute den Refrain erkennen, das irgendwie am meisten zieht. Und dann kam die neue U-Bahn und ich habe wieder diesen Refrain gespielt. Und wenn dann aber eine Person mal länger dort stehen geblieben ist, hat sie meinen Plan durchschaut.
Ich finde das immer so geil, wenn man so in Paris vor allem da in der Metro, da sind die Gänge ja immer so wahnsinnig lang, die Verbindungsgänge zwischen den einzelnen Linien und so. Und das nutzen ja ganz viele Straßenmusiker immer für sich aus. Und das ist immer, das hat immer so eine geile Akustik. Und das ist immer so, die sind doch immer alle besonders, die da auftreten, finde ich irgendwie. Weil man schon 5 Gänge vorher hört und
ja,
so.
Ja, voll, das weil es sich so ankündigt. Ne? Ja, genau. Das ist wie so ein Orchester. Ja, ja, wie so ein Reinfaden, genau.
Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Schule, so Straßenmusik zu machen. Mhm. Du hast ja auch gleichzeitig, also hast dann so ein bisschen so Musik machen für dich entdeckt und hast ja auch, wie das wahrscheinlich in der Biografie jedes nach 1990 geborenen Menschen heutzutage so ist, irgendwann mit Freundinnen angefangen, YouTube-Kanal zu machen. The Nosy Rosie.
Oh, wow. Du hast echt gut recherchiert, ja, muss ich sagen.
Ich habe mir auch ein paar Videos Ich habe mir quasi das erste Video angeguckt, wo ich dich auf dem Thumbnail gesehen habe.
Oh, wow.
Wo du mit deiner damaligen Freundin irgendwie darüber erzählst, wie man eine Beziehung frisch hält. Und einer eurer Tipps, das hat mir besonders gut gefallen.
Mine war 18.
Einer eurer Tipps war, ein Beziehungsbuch zu führen.
Wow.
Hast du das noch? Oder hast du
das Beziehungsbuch? Nein, das mache ich nicht mehr. Aber ich erinnere mich tatsächlich auch nicht mehr an die Tipps. Beziehungsbuch, wow.
Ja, Beziehungsbuch, so eine Art gemeinsames Tagebuch, das war so euer Tipp. Das ist gut, um eine Beziehung frisch zu halten.
Cool.
Und streiten war auch einer der Tipps. Streiten ist ganz wichtig, habt ihr beide gesagt, um so ein bisschen so herauszufinden, was der andere will.
Also jetzt, wo du wirklich so recherchiert hast, merke ich eigentlich, wie unangenehm das ist.
Ich finde das gar nicht unangenehm. Ich fand das sogar sehr bemerkenswert, weil der Kanal ist voll mit Videos. Die machen auch heute noch Videos und der ist so vor 11 Jahren gestartet und seitdem wirklich konstant. Und da geht's ja viel um Liebe, es geht natürlich auch um
Outing.
Ja, um Outing, genau, ums Lesbischsein. Aber ihr wart ja selber total jung, als ihr angefangen habt. Und das ist aber, glaube ich, so ein total guter, wie sagt man, so ein Safe Space für andere junge Mädchen, die irgendwie damit strugglen oder einfach Sachen darüber rausfinden wollen. Also diese Videos decken eine Bandbreite ab, wo wirklich alle Fragen, die man sich stellen kann, irgendwie früher oder später mal besprochen werden. So. Das ist ja eigentlich voll cool, sowas zu machen.
Es ist auch abgefahren. Ich werde auch manchmal noch von Menschen, von ZuhörerInnen darauf angesprochen, dass sie das konsumiert haben und dass ihnen das wirklich richtig doll geholfen hat, weil das eigentlich das einzige lesbische oder für Flinter orientierte Format war zu dem Zeitpunkt.
Ja. Ich glaube, das Logo stammt auch noch aus der Anfangszeit, ja, wenn man das heute sieht.
Und ich habe auch einen Song gemacht. Hast du den gehört?
Nee, den habe ich nicht gehört.
Ich habe so einen The Nosy Rosie Song gecovert. Ich habe irgendwie, glaube ich, von Maroon 5 I was so high and then I recognized, weißt du? Und darauf habe ich irgendwie irgendwas gedichtet.
Nosy Rosie.
Ja, irgendwie sowas. Du bist jetzt nicht mehr allein. Irgendwie sowas. Du bist perfekt. Irgendwie sowas. Eigentlich ist es, wenn ich darüber nachdenke, wahrscheinlich eine Vorversion von Komm, wie du bist.
Das stimmt. Aber da zeigt sich ja schon, dass dir das auch wichtig ist, einfach so ein Engagement, auch was LGBTQ-Themen betrifft, einfach auch zu leben und nicht nur irgendwie im stillen Kämmerchen zu sitzen, sondern dafür einzustehen, also auch mit deinem Gesicht durchaus und als Person. Aber das finde ich so ungewöhnlich, dass man das in so jungen Jahren schon so explizit macht.
Toll, ich glaube, absolut. Ich weiß auch gar nicht, was mich da... Ich glaube, die Affinität für Videoschnitt auch und für auf der Bühne stehen, ich glaube, diese Kombination hat es so verlockend gemacht, mit YouTube anzufangen, obwohl YouTube da noch gar kein Ding war. So.
Ja. Also dieses Beziehungsbuch, das ist halt ein Gedanke, der mich nicht mehr loslässt.
Ist das das?
Das ist mein Beziehungsbuch.
Ja, hast du sowas angefangen jetzt, da?
Ja. Ich hatte das dann auch dabei. Das war so ein ganz großes, dickes, abgeschrabbelt aussehendes Buch.
Wirklich,
ja, hat das dann in die Kamera gezeigt und so. Das fand ich sehr beeindruckend.
Ja, cool.
Naja, und dann, das Interessante ist, du hast ja dann, bist ja im Wendland zur Schule gegangen, hast auch mal über die Schulzeit erzählt, die war auch nicht immer so richtig geil, eben unter anderem auch wegen deinem Outing, dass man da schon in einer, auch gerade am Land, in der Stadt wäre es vielleicht auch so, dass gerade, ich glaube, es liegt eher an dem System Schule und an Pubertät und Jugendlichen, die einfach mit so einem Thema zumindest vor vielen Jahren noch eher überfordert waren. Ich glaube, heute ist es auch ein bisschen anders. Ich habe eine Tochter, die ist 20 jetzt und bei der in der Schule schien mir das irgendwie viel, also es war immer noch was Besonderes, aber trotzdem selbstverständlicher zu sein, wenn es da irgendwer geoutet hat von den MitschülerInnen. Und das war aber, als du jung warst, wahrscheinlich noch nicht so super common, wie man
sagt. Ich glaube, das ist einfach bei den Medien, die ich konsumiert habe zu dem Zeitpunkt, so StudiVZ oder Schüler-VZ bin ich auch nicht so viel weitergekommen in dem Radius, weißt du, was ich meine? Also da habe ich jetzt nicht entdecken können, wo es lesbische Frauen oder frauenliebende Frauen, frauenliebende Menschen generell gibt. Ja. Ich hatte nicht so viele Vorbilder. Und ich glaube, das ging allen so, dass dort zu dem Zeitpunkt nicht so viele geoutete Menschen grundsätzlich waren. Und deshalb war ich war eh ein Alien, weil ich das gemacht habe, was ich gemacht habe und mich so verhalten habe, wie ich mich verhalten habe. Und das kam dann noch dazu. Ja. Jetzt ist sie auch noch mit einer Frau zusammen. Ja. Oh weia, wir haben sie verloren. Wir haben sie verloren an die Außerirdische.
Ich glaube, es gab mehrere Video-Reviews von The L-Word. Ich glaube, das war eine Serie, die euch sehr viel bedeutet hat.
Ja, voll. Danke, dass du es sagst. Stimmt. Nee, aber es gab wirklich auch Situationen dort, also es hätte mich, glaube ich, auch viel schlimmer in irgendeinem anderen Bundesland, anderer Region treffen können, ländlich gesehen. Ja. Im Wendland ist man da schon ziemlich aufgeklärt eigentlich dafür, weil da so viele Hippies gelandet sind. Aber im Wendland kommen auch zwei verschiedene Welten zusammen. Einmal die, die immer da waren und einmal die, die dazugekommen sind und bunt sind. Das heißt, es gruppiert sich irgendwie so und befindet sich auch immer noch. Und zu dem Zeitpunkt bin ich auf jeden Fall auch auf Homophobie gestoßen. Ich erinnere mich an Situationen, wo ich erzählt habe, beim Fußball oder es sich rumgesprochen hat, dass ich jetzt eine Freundin habe. Und sich Menschen nicht mehr in meiner Gegenwart in der Umkleidekabine umziehen wollten, weil sie dachten, ich verliebe mich dann.
Du fällst über sie her.
Ja. Und das ist so eine Machtlosigkeit, weil ich nichts dafür kann, dass ich verliebt bin und sogar eigentlich eher glücklich bin. Und diese Machtlosigkeit, dass ich dafür bewertet werde und anders behandelt werde, das ist, ich glaube... Ja, das ist einfach mit das Schlimmste, weil da kann ich noch so nett sein, da kann ich noch so offen sein und empathisch versuchen zu lesen, wo die andere Person steht. Wenn sie mich deshalb irgendwie nicht mag, bin ich so ausgeliefert. Und das habe ich auf jeden Fall erlebt dort auch.
Das finde ich auch immer, also es gibt viele Meinungen oder gefühlte Wahrheiten, die ich nicht verstehe und die ich auch absurd finde und die auch bescheuert sind, ganz objektiv. Aber vor allem Homophobie ist ein Gefühl, das ich so absurd finde. Auch unter Männern, die dann irgendwie, wenn sie wissen, dass einer bi oder schwul ist oder so, dann irgendwie sagen so, ja, aber fass mich nicht an oder so. Also diese Unterstellung, dass man sofort, und das kommt ja eigentlich nur daher, weil sie selber quasi immer jede potenzielle Partnerin, meistens sind es ja hetero-cis-Männer, jede potenzielle Partnerin sozusagen als Beute sehen. Deswegen glauben sie dann, dass sie das dann auch sind, wenn jemand Männer mag. Und das ist so bescheuert irgendwie diese.
Ja, voll. Aber es ist auch irgendwie für mich wichtig gewesen, diese Machtlosigkeit zu empfinden. Weil ich dadurch auch einfach, glaube ich, ein anderes Mitgefühl entwickeln konnte und kann, wie grundsätzlich Ausgrenzung sich anfühlen kann, in jeglicher Form.
Ich glaube, den Fehler, den man dann oft machen könnte oder den du vielleicht schon ein paar Mal erlebt hast, wenn du mit Menschen darüber gesprochen hast oder denen irgendwie deine Geschichte erzählt hast, dass die dir dann sagen, dass sie das für sehr mutig halten zum Beispiel, dass du als Schülerin dich irgendwie schon geoutet hast, was ja so ein Quatsch ist, weil es ist ja nichts, du kannst ja nichts für im Grunde genommen. Also du hast es ja nicht ausgesucht, sondern es ist halt einfach so.
Ja, total. Also ich habe einfach nur, so wie alle anderen das gemacht haben, ich habe mich verliebt und habe darüber geredet und ich fand das so spannend, wenn Freundinnen von mir gefragt, also du kannst dir das so vorstellen, ich habe gesagt, hey, das ist meine Freundin, ich habe mich verliebt und das ist sie. Und am schönsten und besonderssten waren die Momente für mich, wo die Person mir gegenüber dann gefragt hat, was denn diese Person, in die ich mich verliebt habe, ausmacht. Mhm. Also einfach ganz normal. Ja. Oh wow, was macht sie denn? Wer ist sie denn? Und warum hast du dich in sie verliebt, so ungefähr? Ja. Und nicht dieses, oh wow, du bist mit ihr zusammen. Wie ist das für euch? Was ist mit ihrem Vater? Ihr Vater ist dein Lehrer. Wow, crazy, crazy. Sondern das einfach angenommen wurde.
Ja.
Ja.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Du hast dann die Schule fertig gemacht im Wendland und...
Ja, mit einem schlechten Abitur.
Ja, immerhin mit einem Abitur. Da ist ja eigentlich oft egal, ob es schlecht ist oder
ja,
nicht.
Ja, voll.
Und dann bist du nicht direkt nach Berlin, sondern hast dann erstmal gesagt, so, ich will noch ein bisschen was von der Welt sehen und bist dann erst nach Spanien und von da aus nach Sri Lanka.
Ja, voll.
Was, what was going on over there?
Na, ich glaube, ich... Nein, also ich bin fast durchs Abi geflogen wegen Spanisch. Ich habe irgendwie ganz knapp bin ich da durchgesegelt, weil ich so schlecht in Spanisch war. Und ich dachte mir, das kann doch eigentlich nicht sein. Ich bin doch eigentlich ein sprachaffiner Mensch. Warum? Warum ist das passiert? Okay, ich mache jetzt ein Au-pair-Jahr in Spanien. War dann irgendwie naheliegend.
Klar, also das Fahrrad, ich am schlechtesten bin, damit will ich mich jetzt nach dem Abi erstmal intensiv beschäftigen, ist natürlich super naheliegend.
Nee, ich dachte eigentlich so, eigentlich bin ich nicht so schlecht. Was ist mit dir? Warum konzentrierst du dich nicht? Fokus, du kannst es bestimmt. Ja, das hat mich dann einfach gereizt, das wirklich doch zu können. Und auch vielleicht meiner Lehrerin. Grüße gehen raus.
So im Nachhinein ja, eine mitzugeben.
Hola, ¿qué tal? Nee, also ich spreche jetzt gut Spanisch.
Ja, wenn du ein Jahr Au-pair da gemacht hast, genau, dann sollte richtig. Man das irgendwie drauf schaffen können.
Ja, richtig. Das habe ich unbedingt machen wollen.
Wo war das denn in Spanien?
Antrieb. Im Norden von Spanien. Das war in der Nähe von Bilbao.
Ah, ja.
Bilbao muss man auch so aussprechen. Bilbao. Alle sagen Bilbao. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das L da an der Stelle so ein bisschen betone, dann klingt das noch mehr, als wäre ich wirklich ein Local und dort gewesen. Bilbao.
Bilbao ist ja vor allem bekannt für, da ist ja das Museum, ne?
Das Guggenheim.
Das ist Guggenheim, genau. Mhm. Ja. Das ist das Einzige, womit ich Bilbao. In Verbindung bringe.
Ja, also es war eigentlich in der Nähe von Vitoria. Ja. Und da habe ich auch Fußball gespielt. Und davon habe ich auch noch eine Jacke von dem Verein.
Ha. Ja. Hast du ja eigentlich vom coolsten Verein noch was übrig.
Ja, TuS Woltersdorf
also
ist auch schon
Woltersdorf
ist auch
super
okay,
cool.
Heilig.
Ich will den hier jetzt auf gar keinen Fall schmälern, aber...
Aber ja, ich habe von Vitoria, von dem Verein dort, auch noch eine Jacke.
Dann warst du Au-pair, das heißt, du warst bei einer Familie, bei einer spanischen Familie, dann hast du irgendwie auf die verzogenen Kinder aufgepasst.
Genau.
Die irgendwie zum Kindergarten gebracht oder so, oder
ja,
zur Schule.
Ja, richtig, das war aber gerade erst geschlüpft, dieses Wesen.
Ach so ein Baby?
Du ja, hast so ein 10 Monate alt, als okay, ich da angefangen habe.
Dann war es ja wirklich easy.
Ja, es war auf jeden Fall spannend, so einen Prozess mitzubekommen, so ein Kind groß werden zu sehen und irgendwie... Ich habe vorher nicht ansatzweise ahnen können, wie viel so ein Kind versteht. Wenn es irgendwie 10 Monate auf der Welt ist, dass es schon weiß, wie ein Schwein klingt und dann irgendwie Geräusche nachmachen kann.
Also aber schon sehr weit für 10 Monate, muss man sagen.
Ja, also vielleicht war es dann auch mit 12 Monaten. Aber weißt du, es war halt so ein Prozess, dass ich gemerkt habe, okay, dieses Wesen, dieses kleine, süße Wesen weiß auch, wer ich bin und dass ich da bleibe und so, ist schon verrückt gewesen.
Ja, man kann den so zugucken, ne, beim Synapsen entwickeln
voll
sozusagen. So, wie so
abgefahren.
Das Gehirn so Verbindungen macht, sieht man da.
Hätte ich nicht gedacht, dass so ein kleines Wesen schon so da ist. Und man mit so einem Mini-Mensch auch schon so viel anfangen kann. Irgendwie, da hatten wir den ganzen Hof voller Tiere und das irgendwie zu entdecken mit diesen kleinen Menschen auf verschiedenen Sprachen.
Ach, dann bist du aber da quasi bei so einer Landwirtschaftsfamilie gelandet, oder?
Nö, einfach nur eine Familie, die ein paar Tiere hatte.
Ah ja, okay. Ja, verstehe.
Genau. Und das war total, total schön für mich. Und da habe ich dann, währenddessen die ganze Zeit auch Fußball gespielt. Und in Spanien ist der Frauenfußball ganz anders, wusstest du das?
Nee.
So aber total
größer, oder?
Ja, so viel unvoreingenommener. Die Menschen feiern das total. Ja. Und wir sind wirklich mit so einem Reisebus dann zu Spielen gefahren. Vorne saßen wir, die Mannschaft drin und hinten unsere ganzen Freundinnen und Familie. Und dann wurde gegrölt und angefeuert. Und dann haben wir wirklich vor richtig viel Publikum gespielt, weil alle so Fußball begeistert sind und auch so Frauenfußball unvoreingenommen begeistert.
Das ist
so
einfach
schön.
Hauptsache Fußball, da ist
ja,
echt
ja,
egal.
Ja, es war so schön, es hat richtig Spaß gemacht.
Da hat dann auch deine Gastfamilie dich angefeuert, oder?
Ja.
Hast du noch Kontakt zu denen?
Ein bisschen. Ich weiß, dass sie ein paar mehr Mini-Menschen jetzt haben und irgendwie so auch weitergemacht haben. Ich war das erste Au-pair-Mädchen und danach sind noch mehrere gekommen. Also sie haben das Konzept für sich irgendwie entdeckt und gefunden, was ich irgendwie auch genial finde. Ich finde, hier wird viel zu selten Au-pair gemacht, oder?
Ja, wir hatten auch ein Au-pair-Mädchen, eine Zeit lang aus Mexiko.
Oh, cool.
Ich glaube, ein Jahr oder so, das war auch total gut. Das hat mega, das entlastet ja auch, aber es ist auch irgendwie schön und so. Das war voll gut.
Und für mich war es auch abgefahren zu sehen, wie viele Menschen es eigentlich, Erwachsene es eigentlich braucht auf ein Baby, dass alle entspannt sind.
Ja.
Also das hätte ich nicht gedacht. Das ist ein kleiner Minimensch, drei Menschen, die irgendwie, oder sogar vier mit Großeltern oder fünf, damit alle irgendwie ihren Hobbys noch nachgehen können, dass eigentlich so viele Menschen braucht,
ja,
damit alle irgendwie entspannt sind. Schon abgefahren.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Deswegen immer allergrößten Respekt an alle Alleinerziehenden.
Auf jeden Fall.
Weil das ist wirklich ein Riesenpaket, das sie da schultern.
Boah, das hätte ich niemals gedacht.
Na, das ist mega krass. Das stimmt. Na, das stimmt. Aber dann hast du da Fußball gespielt, dann hast du da irgendwie eine schöne Zeit auf dem Bauernhof in Vitoria gehabt.
Ja.
Wie kommt man jetzt von da aus nach Sri Lanka?
Ich bin eigentlich wiedergekommen und dachte, oh, es gab eine Schlüsselsituation. Ich bin wiedergekommen, bin mit den Öffis unterwegs gewesen mit einem Bus. Und dann bin ich Bus gefahren und dann hat eine Frau am Eingang einen Namen gerufen, der klang wie meiner. War es vielleicht Nina? Und ich dachte Mine und habe mich irgendwie angesprochen gefühlt. Auf jeden Fall habe ich dann zu diesem Ausgang geschaut, zu der Frau, wo die stand. Dann ging diese Tür auf und dahinter war ein Reisebüro. Also an der Station.
Ha.
Und dann bin ich rausgegangen, bin ins Reisebüro gegangen und habe gefragt, ob sie einen Flug haben irgendwo hin.
Ha.
Und sie, ja, hier, wir haben hier was, 550 Euro hin und zurück Sri Lanka. Aber es sind 2 Monate. Irgendwie so. Und das habe ich dann. Und das habe ich dann irgendwie gebucht. Und alle haben gesagt, das ist gefährlich und naiv und gruselig, wenn ich das alleine mache. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ganz laut gesagt, nein, 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 ich schaffe das alles. Jetzt weiß ich, okay, es war wirklich naiv und auch ein bisschen gefährlich. Aber es war auch eine sehr, sehr wichtige Zeit für mich. Es war eine sehr, sehr schöne und wichtige Reise.
Ja. Was ist so eine gefährliche Situation, in der du da warst?
In touristisch nicht so erschlossenen Bereichen unterwegs zu sein. Und da werden die Reaktionen auf weiße Haut dort auch manchmal mit Körperkontakt.
Na, verstehe.
Also hergestellt oder.
Ja.
Also ich bin an Leuten vorbeigegangen, die mich berührt haben.
Ja.
An meinen Armen oder
ja,
am Bauch. Einfach aufgrund der Faszination meiner Herkunft optisch. Ja, das war nicht nur angenehm.
Na ja.
Also ich habe dann mich auch mit anderen Reisenden zusammengetan und mich quasi beschützen lassen. Also ich habe mich dann irgendwie einer Gruppe von Schweden angeschlossen und wir sind zusammengereist.
Kannst du Schwedisch?
Ich verstehe Schwedisch, glaube ich.
Ja?
Ja. Eine Tante von mir wohnt in Schweden.
Ach, wirklich?
In der Nähe von Kalmar. Malmö.
Jetzt sprichst du aber schwedische Ortsnamen Spanisch aus.
Malmö, Kalmar. Kalmar. Da in der Nähe. Und ich habe das Gefühl, wenn ich länger da bin, dass ich ein bisschen was verstehe, aber vielleicht bilde ich mir das auch ein.
Ja. Ja, sind ja alles so Sprachen, die, also auch das Deutsche, die haben alle so einen ähnlichen Wortstamm, glaube ich, so Niederländisch von Niederlande bis Skandinavien. Ich glaube dann so ab Norwegen wird es dann eher so russischer.
Ja, also meine Ziehmama, die spricht auch fließend Schwedisch und das heißt, ich habe tatsächlich auch viel Zeit auch in Schweden verbracht und ja, ein bisschen glaube ich,
na,
nach 6 Wochen zu verstehen.
Aber ihr habt euch dann natürlich auf Englisch unterhalten in Sri Lanka.
In Sri Lanka haben wir uns auf Englisch unterhalten.
Ja, nein. Mhm. Ja, das ist natürlich, ich meine, da warst du, wie alt warst du da? 19 dann wahrscheinlich? 20?
Ja,
so. Die Ecke.
So.
Ja.
Mhm,
das ist natürlich irgendwie, glaube ich, vor allem eine Zeit, in der man solche Reisen machen muss eigentlich, ne? Und auch so ein bisschen mal so, auch so alleine die Welt erkunden und sagen so, ja, ich mache das jetzt einfach und guck mal, was passiert und so.
Mhm.
Das ist, glaube ich, sehr prägend.
Ja, vor allen Dingen, glaube ich, diese Distanz und der Abnabelungsprozess, das ist, glaube ich, auch wichtig, spannend und wichtig zugleich.
Und Sri Lanka ist eine gute Distanz zu allen anderen. Gut weit weg.
Ja.
Ja.
Ja, echt schöne Bilder habe ich im Kopf, wenn ich daran denke. So habe ich mir vorher immer das Paradies vorgestellt.
Warst du nochmal da danach?
Nein. Aber ich plane. Vielleicht, ich habe gerade eigentlich so ein Nicht-Fliegen-Ding zu laufen.
Ja, ja. Man fährst du mit dem Kreuzfahrtschiff?
Ja, Segel.
Ja.
Segelschiff ist da noch ein bisschen besser.
Dann bist du auf jeden Fall nach dieser Zeit auch wieder zurückgekommen und bist dann ja direkt nach Berlin zurückgegangen.
Genau. Da habe ich bei einer Bundestagsabgeordneten auf der Couch gelebt.
Du hast bei Bundestagsabgeordneten auf der Couch gelebt.
Bei einer Bundestagsabgeordneten der Partei der Linken habe ich, die kam aus dem Wendland und die hatte diese Wohnung für ab und zu, dann, weil sie im Bundestag war in Berlin. Und dann meinte sie, ja, ich habe hier eine Wohnung, du kannst auf die Couch. Und dann habe ich dann ein halbes Jahr auf ihrer Couch gelebt.
Ach, das ist, im Wendland hilft man sich,
ja,
ne?
Wirklich. Das
ist ja wirklich toll.
Ja.
Ich habe jetzt, also ich habe wirklich jetzt Bock, da hinzuziehen, ehrlich gesagt.
Solltest du dir echt mal anschauen.
Ja, so dieses, ich bin ja auch ein großer Freund von so einem Kommunengefühl. Ich habe in Köln mit meinem Bruder ganz lange auf dem Hinterhof gelebt und da kannten sich dann alle und alle haben immer die Türen offen gelassen. Man ist bei jedem rein, wir haben zusammen am Hof gegessen und so.
Richtig schön.
Das,
so ist
ich
das Wendland
total.
nur größer.
Ja, muss ich mir mal genauer angucken.
Da teilen sich auch Dörfer Autos.
Genial.
Und Schilfbettanlagen.
Brauche ich das?
Das brauchst du. Da kommst du dann rein. Da wächst du dann rein.
Okay, dann hast du bei dieser Abgeordneten ein halbes Jahr auf der Couch verbracht und gepennt. Und dir dann irgendwie eine eigene Bude gesucht.
Nö, dann bin ich irgendwie mit einer Mitfahrgelegenheit unterwegs gewesen, mit dem Robert. Ja. Und der sagte, dass er seine Wohnung loswerden will. Und dann meinte ich, ja, ist eigentlich ganz praktisch. Ich bräuchte da eine. Und so bin ich dann bei ihm in die Wohnung gezogen.
Welches Viertel war das?
Das war am Heidelberger Platz.
Also Schöneberg ist das?
Nee, ich glaube Wilmersdorf.
Ah ja, Wilmersdorf.
Ja, da bin ich dann hingezogen. Und dann, was ist denn passiert? Oh ja, dann habe ich mich wieder verliebt und dann bin ich mit dem Feuervogel zusammengezogen.
Das, was deine aktuelle Single ist.
Genau.
Und, war das dann auch die Zeit, in der du die Lehre gemacht hast?
Ja, ist ein bisschen verschwommen alles, aber ja, so ungefähr. Also genau, richtig, okay. Ja. Ich habe dann angefangen.
Ja, dann weiß ich ja auch, wie die heißt. Das ist ja, aber mit der bist du nicht mehr zusammen.
Nee.
Die,
ich singe ja auch im Song
und
darüber.
Die kam aus Costa Rica oder so, ne?
Dass wir uns das sehr schwer gemacht haben.
Ja. Weil es gibt ein Foto von euch bei der Brigitte, wo ihr mal irgendwie euch als Pärchen sozusagen in so einer Serie, in so einer Bilderserie irgendwie gezeigt habt. Und da habe ich das nämlich dann auch gelesen, dass du...
War schon mal jemand so gut informiert, frage ich mich.
Das ist so interessant, weil da wirst du noch so dargestellt, also da steht auch die ganze Zeit über dich, ja, Ausbildung zur demnächst Medienkaufer für audiovisuelle Medien
ja,
und so.
Genau.
Also da war das wirklich noch so straight dein Gedanke, ne? Das einfach so durchzuziehen und zu machen irgendwie.
Ja, da hatte ich irgendwie Musik noch gar nicht so, habe ich noch nicht mit der Musik geflext.
Ja.
Also war das irgendwie so. Also,
war das auch die Zeit, in der du dann in der Produktionsfirma an Hackeschen gearbeitet hast?
Das kam danach. Also erst die Ausbildung, dann die Produktionsfirma. Ja.
Aber dann quasi so im Rahmen dieser Ausbildung. Also das bei der Produktionsfirma warst du dann Kauffrau für audiovisuelle Medien?
Ja, danach, genau. Ja. Also als ich fertig gewesen bin mit der Ausbildung, habe ich da angefangen. So richtig als Produktionsassistenz mit einem richtigen Gehalt.
Wow. Also richtig fest angestellt.
Ja, das war richtig.
Also quasi
besonders.
Alles Geld, das man hat, darf man auch ausgeben.
Ja, genau.
Alles Geld, das man am Anfang geschwommen hat.
Ja, abgefahren war das.
Ja, es ist super abgefahren. Das war ja wahrscheinlich auch eine sehr neue Erfahrung. Aber du hast es da auch nicht lange ausgehalten. Und du hast gesagt, du hättest da irgendwie die ganze Zeit aus diesem Minibüro irgendwie nach draußen geguckt und hättest gedacht, irgendwie, ich muss hier weg.
Ja, irgendwie, ich hatte halt 30 Stunden. Und dachte schon so, wow, wenn man 30 Stunden seines Lebens, seiner Woche tauscht gegen Geld und das ist gar nicht so viel, dann ist es irgendwie nicht so ein fairer Deal. Also ich habe irgendwie die Relation nicht so richtig greifen können. Und dann hat mein damaliger Chef mich gebeten, vielleicht das doch zu wechseln in eine 40-Stunden-Woche.
Ja.
Und da...
Da war richtig der Ofen aus, wie sehe ich deinem Gesicht gerade an.
Also wirklich, da war ich so, also das ist ja noch weniger, steht ja noch weniger in Relation.
Du hast aber ja zu der Zeit auch schon so angefangen, Musik zu machen und so. Und auch,
genau. Da war das dann schon wirklich ein Ding.
Ja, da war das dann eine Sache. Und du hast auch schon für andere, glaube ich, zu der Zeit geschrieben. Also um 2014 hast du ja auch für andere geschrieben.
Mhm.
Du hast unter anderem auch für Una geschrieben, habe ich gesehen, die ja dafür bekannt ist, Lieder nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Elbisch zu singen. Der Herr der Ringe-Sprache. Und da frage ich mich, ob du ein Lied auf Elbisch geschrieben
hast. Ich habe tatsächlich mir einfach komplett was ausgedacht, ja. Ich habe einen Refrain. Ich habe mir einen Refrain einfach komplett ausgedacht.
So, dass er elbisch klingt.
Ich singe dir vor. Alie, alie, andale Antigua. Alie, alie, andale Antigua. Alie, Antigua. Alie, Antigua. Ja, du kannst dir jetzt aussuchen, was es heißt.
Na, aber dann merkt man, da hat dir, glaube ich, das Spanisch geholfen. Das hat auch was Spanisches. Antigua und so.
Sí, vale, vale.
Donde está casa de Pepe?
Donde está casa? Ja, abgefahren. Das habe ich gemacht, ja.
Und noch so ein, zwei andere Sachen. Und du bist ja dann aber auch schon aufgetreten als Musikerin. Ich habe gesehen, dass du zum Beispiel auch regelmäßiger Gast in Dortmund beim CSD warst.
Ja, stimmt. Du bist einfach krass.
Also bist du quasi so jährlich aufgetreten und irgendwann hattest du dann deine erste eigene Single. Das war Bleib stehen. Mhm. Und interessanterweise steht in so einem Wiki-Eintrag über dich.
Habe ich schon einen.
Ja, es gibt so eine, das ist so eine Fan-Wikipedia sozusagen.
Ah, cool.
Und da steht drin, dass du dich von diesem Lied aber später distanziert hast.
Okay.
Das hat mich sehr gewundert.
Das klingt, als hätte ich mich getrennt.
Das hat mich vor allem deswegen gewundert, weil ich hab dann natürlich geguckt und du hast es ja auch selber auf YouTube noch hochgeladen und so. Also ja.
Es klingt nach Feuervogel.
Form der Distanzierung, muss man ehrlicherweise sagen.
Also um das aufzuklären, ich habe mich nicht von diesem Song distanziert, sondern es war einfach nur ein erster Entwurf von einer musikalischen Richtung, in die es gehen könnte, in der ich mich dann aber nicht wirklich gesehen habe. Also weder thematisch noch musikalisch dachte ich, dass das mein Anfang ist, sondern das war einfach nur eine Ausprobierphase.
Ja. Aber wie würdest du das denn musikalisch und textlich einordnen, diesen Song?
Bleib stehen?
Ja. Weil ich finde, ich hoffe, ich trete damit nicht zu nah, aber ich finde, dass er sich schon in dein künstlerisches Oeuvre einfügt. Also er ist jetzt natürlich erst noch nicht so richtig hookig und man merkt, da muss noch ein bisschen an gefeilt werden und er hat eine etwas experimentellere Herangehensweise an Pop, aber es ist ja schon Pop und das führt, finde ich, sehr logisch zu den Songs, die irgendwie danach kommen. Sozusagen.
Ich glaube, das war eher so ein Stolzding, weil ich selbst bei Bleib stehen noch nicht so viel partizipiert habe und noch nicht so viel von mir darin höre und geschrieben habe und die Melodien mir nicht so ausgedacht habe, wie bei allen, die danach kamen.
Ja, absolut.
Und bei Meine Liebe, das habe ich mir ausgedacht. Ja. So, das kam halt aus mir. Der Satz und, also, beziehungsweise der Text und die Geschichte, das bin halt zu 100% ich. Und bei Bleib stehen bin ich halt noch im Weg dahin. Ja, und das höre ich halt.
Das war quasi so eine Art Ausprobieren, wo es eben hingehen soll.
Genau, richtig. Ja.
Genau, also das Einzige, was ich auch gedacht habe, wo der Unterschied sein könnte, als ich in die Credits geguckt habe, dass das quasi dich nicht gecredited hat, aber alle anderen Songs, die du veröffentlicht hast, irgendwie dich bei dir gecredited sind.
Ja, richtig.
Interessanterweise, und das finde ich aber trotzdem ganz witzig, wird überall Meine Liebe als deine Debütsingle beschrieben. Und das war ja sozusagen, und das finde ich eigentlich ganz clever, das war ja dein Outing, also dein Outing-Song, zumindest für die breite Öffentlichkeit. Ich meine, dein Umfeld und so werden es alle gewusst haben, aber so dein künstlerisches Outing und gleichzeitig deine Debütsingle, das ist ja so ein bisschen so, dass man sagt, okay Leute, ich sage euch das jetzt einfach direkt am Anfang, damit hier jetzt keiner mehr irgendwie doof nachfragen oder spekulieren
genau,
muss.
So hab ich's mir gedacht.
Und dann können wir irgendwie alle entspannt weiterziehen.
Ja.
So ein bisschen wie Helge Schneider, der auf seinen Konzerten als erstes immer Katzklo spielt, ganz schnell manchmal, damit er dann Ruhe hat und in Ruhe sein Konzert spielen kann.
Das ist eine gute Sache. Ja, nee, ich glaube, genau so habe ich mir das gedacht. Ich dachte mir, okay, wenn ihr jetzt hier offene Münder habt und irgendwie euch das irgendwie erschreckt, dass ich eine Deutsch-Pop-Interpretin, Künstlerin, Musikerin, Autorin bin, die mit einer Frau zusammen ist, dann schafft ihr das ganz schnell. Und dann machen wir weiter.
Ja.
Und dann erzähle ich euch, wer ich bin und was ich mache und warum. Genau. Also ich dachte mir einfach, komm, ich mache das jetzt als erstes und dann gibt es keine Fragen mehr.
Ja. Das finde ich sehr, sehr schlau, sehr vorausschauend vor allem. Das ist ja so ein bisschen, das klingt ja fast, als hättest du so einen größeren Plan schon von Anfang an gehabt.
Ja, also den habe ich auf jeden Fall, so wie, du mich, so wie du mich kennengelernt hast und über mich recherchiert hast, ist... Das ist alles einfach nur Taktik.
Nee, taktisch meine ich gar nicht, aber so ein bisschen so, dass man so denkt, also dass man schon langfristig denkt, wenn man, dass man jetzt nicht von Single zu Single denkt, sondern schon so eben einfach sagt irgendwie so, ja, ich habe da schon eine Idee, ich habe ein Konzept dahinter sozusagen.
Also ich habe halt Lust, mich einfach den Menschen vorzustellen und dazu gehören halt einfach mega, also wichtige Bausteine oder vor allen Dingen das Lied Meine Liebe ganz selbstverständlich dazu. Und alles, was danach bisher passiert ist, war eigentlich der logische nächste Schritt, um mich als Mensch, als Musikerin kennenlernen zu können, um meine Werte greifen zu können, um meine Geschichte ein bisschen greifen zu können. Und genau, das ist jetzt kein größerer Plan, sondern das hat sich irgendwie alles einfach so ergeben.
Hm. Und die ersten drei Singles kulminierten ja dann in einer EP.
Ergossen sich.
Ja, ergossen sich, amalgierten zu einem Werk, zu einer EP mit 5 Songs. Dann kam so eine kurze Live, so eine TV-Noir-Sache und dann kamen wieder neue Singles. Also in verschiedenen Interviews hast du erzählt, ja, ich habe gerade irgendwie 30, 40 Songs geschrieben und so. Nun bist du ja eine Künstlerin einer jüngeren Generation. Ist es nicht mehr das große Ziel, ein Album zu machen? Ist nicht mehr das Album zu machen, das Aufregende, wo man, um dem man alles unterordnet, sondern der Weg ist ein anderer? Oder wie muss ich das verstehen?
Nö, ich glaube, dass das Album das größte Ziel ist und dass das auch mein größtes Ziel ist und das auch sein wird und bleibt und es da auch hingeht. Ich glaube, es gab nur eine verschiedene Überlegung. Wie kann man mich als Mensch vorstellen, in was in ein aktuelles Gewand passt, in ein aktuelles Musikveröffentlichungsgewand. Und da ist diese Single-Treppe irgendwie gerade gelernt. Und das hat mir bis jetzt, Stand heute, irgendwie geholfen, Schritt für Schritt mich immer mehr Menschen vorzustellen. Ja.
Und das muss man ja wirklich sagen, auf einem äußerst erfolgreichen Rahmen, denn am Anfang irgendwie hast du dann deine Songs veröffentlicht, dann hast du irgendwie ein bisschen Support gespielt, ich glaube bei Lotterte, die auch schon mal hier ganz am Anfang bei den Songpoeten war und anderen Acts, hättest dann selig supporten sollen, dann ist aber die Tour abgesagt worden wegen Corona und jetzt hast du in der Zwischenzeit natürlich auch wieder Singles veröffentlicht und jetzt gehst du einfach alleine auf Tour, also auf Headliner-Tour, wo schon fast alles ausverkauft ist.
Es ist so abgefahren. Ich habe auch gestern mit meinem Papa darüber geredet und es ist so abgefahren, dass sich gerade so verändert und ja, dass ich halt Konzerte spiele und ich meinte so, du Papa, weißt du was, irgendwie das Lido? Also ja, das kenne ich, ist am Schlesi. So, ja, genau. Also wir schon mal vorbeilaufen. Ja, genau. Das habe ich jetzt ausverkauft. Na, das ist jetzt. Ah, nicht, dass du abhebst. So. Nicht, dass du abhebst. Nicht, dass du jetzt eine Überflieger wirst. So. So mit so einer Berliner Schnauze. Ich lieb alles daran. Nee, es ist wirklich verrückt. Also es ist wirklich verrückt. Eigentlich war der Plan, dass ich dann auf eine kleine Duo-Tour gehe.
Ja,
ja, also dass ich dann so in jeweils den Städten zu zweit mit meinem wundervollen Gitarristen Dave so vor 100 Leuten spiele. Und diese Tour, diese Duo-Tour ist so abgefahren schnell ausverkauft gewesen, dass wir dachten, okay, wow, jetzt machen wir mal was ganz Abgefahrenes und machen eine Band-Tour.
Ja.
Obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal eine vollständige Band hatte. Dann machen wir danach eine Band-Tour, also noch nicht alle Plätze besetzt. Keys, Drums und Gitarre waren besetzt, aber jetzt habe ich auch noch eine Bassistin, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir dann für mich in diese abgefahrene Zukunft geplant und gedacht, okay, dann machen wir mal was ganz Verrücktes im Ring, machen eine Tour und da würde ich in Berlin im Lido spielen. Und boah, weißt du, das ist jetzt ausverkauft. Ja. Und das ist jetzt so ausverkauft, dass wir das jetzt sogar hochverlegen. Und das ist so verrückt.
Noch aus dem Lido hochverlegen, ne? Also wo spielt denn dann?
Columbia Theater.
Ach krass, das ist noch viel größer.
Boah,
ja.
Das
crazy.
Vor allen Dingen, ich habe niemanden überreden müssen.
Ja.
Verstehst du, ich habe sonst immer rumtelefoniert. Könntest du vielleicht zu meinem Konzert kommen und Freunde mitbringen? Es gibt auch Getränke, bitte. Und jetzt kenne ich niemanden, das ist abgefahren. Also ich fühle mich riesig beschenkt und das fühlt sich großartig an und ich freue mich einfach, alles in meiner Macht Stehende zu tun, dass diese Abende und die Konzerte für alle irgendwie schön werden und Menschen, die meine Musik gerne hören, da irgendwie dann richtig zuhören können und alles darüber erfahren, was mir auch die Songs bedeuten.
Ja. Ja, das ist ja wirklich der Hammer. Also ich habe gesehen, bei den 10, 12 Tourterminen gibt es irgendwie für 2 noch Tickets in Erlangen oder irgendwie so. Und sonst ist alles andere ausverkauft. Das ist echt total krass. Hammer. Total geil. Sag mal, der Grund, warum das so ausverkauft ist, ist ja, dass wahnsinnig viele Leuten deine Musik gefällt. Und das finde ich interessant. Das hast du auch mal in einem Taz-Interview erzählt, als es so ein bisschen um die Musik ging, ist dann ich weiß nicht, wer das Interview geführt hat, der Person dann auch aufgefallen. Du machst Popmusik, sehr versierte Popmusik, aber textlich bist du immer sehr nah an Themen dran. Also das sind jetzt keine beliebigen Texte oder beliebigen Themen, über die du da sprichst, sondern du setzt dich eben, wie wir gerade eben auch gehört haben, in deinem ersten Song dein Outing sozusagen. Mhm. Es gibt Songs über Alkoholsucht, es gibt Songs über Einsamkeit, über Fake Insta-World und so weiter und so fort. Ist dir das wichtig, dass du diese, ich meine, da kann man natürlich auch sofort anschließen an Nosy Rosie, wo du irgendwie auch die Leute aufklären wolltest. Ist dir das sehr wichtig, dass es eben inhaltlich nicht zu banal wird und immer irgendwie auch ja, da eine Botschaft drin ist und du irgendwie was zu sagen hast? Oder ist das einfach, weil das einfach das Erste ist, was dir einfällt sozusagen?
Also ich denke grundsätzlich im Schaffungsprozess darüber nicht nach, sondern worüber ich nachdenke, auch im Schaffungsprozess, ist eigentlich, dass ich niemanden verurteile und dass ich nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen möchte. Ich möchte eher motivieren.
Ja.
Das ist das Einzige. Und ich versuche in meinen Themen meine Geschichten zu erzählen, die mich bewegen. Und meistens passiert das in so einem Schreibprozess, dass ich darüber erzähle, was jetzt gerade aktuell bei mir los ist. Deshalb schreibe ich auch eigentlich fast jede Woche, weil so viel momentan passiert und ich dann immer so, ja, verschiedene Slots quasi durch Lieder, die gerade entstehen, einfrieren kann. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe da gar nicht so einen Plan. Das macht eigentlich viel mein Bauch und mein Herz. Alles, was ich versuche, ist da nicht. Ich versuche mit den Liedern so umzugehen, als wären es gute Freunde von mir, denen ich einen guten Rat geben möchte oder denen ich nicht sagen möchte, sind alle anderen schuld, sondern versuche einfach einen mitfühlenden, empathischen Hinweis darauf zu geben, was sie noch tun könnten oder insofern von mir zu erzählen, um zu sagen, wo ich gerade stehe, vielleicht sogar mit der Bitte, sich das mit mir anzuschauen.
Also du könntest jetzt nicht, die Themen müssen schon immer aus dir kommen sozusagen.
Auf jeden Fall. Du könntest jetzt
nicht irgendwie über ein Thema, das dir angetragen wird, sozusagen einen Song schreiben, der so gar nichts mit dir zu tun hat.
Also für mich und mein eigenes Projekt kann ich aus der Perspektive vielleicht von mir und meinen besten Freunden gemeinsam schreiben oder vielleicht auch aus der Perspektive von meinen besten Freunden, weil ich die einfach greifen kann und weiß genau, wo sie stehen. Aber sonst, wenn mir jetzt jemand sagen würde, obwohl, ich bin auch da, glaube ich, gar nicht so abgeneigt. Ich würde es vielleicht probieren, sollte jetzt jemand sich wünschen, dass ich über irgendwas schreibe. Aber das ist noch nicht vorgekommen und ich bin da auch eigentlich eher, ich habe noch ein bisschen was zu erzählen.
Schreibst du manchmal so Songs? Also ich meine, wenn man Songwriterin ist, dann hat man natürlich auch viel Ausschuss und so oder schreibt man irgendwie so einen Tag einen Song und merkt am Ende des Tages oder am nächsten Tag noch im besten Fall, oh Gott, was war das denn? Hast du schon Songs geschrieben, die so, wo du dich mal so richtig ausgekotzt hast und wo
Voll.
Du so total deine ganze Wut rausgelassen hast, einfach nur, um das einfach mal loszuwerden und dann am nächsten Tag sagst du, okay, das kommt in die Schublade für in 20 Jahren oder so?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen Song geschrieben, der heißt Olivia und der Refrain geht so, oh Olivia, mach doch mal das Licht aus, wenn du gehst. Oh Olivia, er geht fast zugrunde, dieser schöne Planet. Irgendwie sowas. Dann du bist hier nicht alleine. Das ist keine feine Art und Weise oder irgendwie sowas. Also ich habe auf jeden Fall schon so Weltretter-Songs, glaube ich, geschrieben.
Ja, sehr gut.
Aber also Olivia habe ich dann schon auch verworfen wieder.
Aber Olivia, mach doch mal das Lied aus, gefällt mir sehr gut. Das ist eine sehr schöne Zeile.
Da gibt es auf jeden Fall ein paar Skizzen oder auch ein paar Songs, die ich geschrieben habe, um mich einfach mal
abzureagieren.
Ja. Ja.
Ja. Sehr gut.
Olivia ist nur ein kleines Beispiel, genau.
Jetzt ist natürlich die Frage, du hast gerade eben so schön Singletreppe genannt. Das ist ja bei dir immer so, du bringst einen Song raus und beim nächsten Song ist der Song, den du rausgebracht hast, mit auf der Single. Also so, das ist dann diese Treppe eben, dass die dann immer zu größeren Single werden sozusagen.
Mhm.
So, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Wie genau meinst du das?
Also du bringst einen Song raus und dann bringst du einen neuen Song raus als Single und da ist dann der letzte Song auch mit drauf. Und dann bringst du wieder einen Song raus und das sind dann die beiden vorigen Songs.
Ja, momentan war es so, dass ich eine Single rausgebracht habe und daraus dann diese EP sich ergossen hat.
Ja.
Und jetzt gerade bringe ich eine Single raus und dann ergießt sich wahrscheinlich ein anderes. Eventuell.
Ist es etwa das große A?
Vielleicht ist es die A-Bomb. Wie Adele von sich mal gesagt hat.
Hier wird die große A-Bomb gedroppt. Ja, aber das fände ich ja, das wäre ja toll. Du hast ja selber auch gesagt, das Ziel ist ja letzten Endes ein Album zu machen. Das ist ja die Königsdisziplin.
Ja, das ist ein Live-Goal.
Ja.
Das ist für mich das Größte, dass ich da überhaupt bin und darüber schon sprechen kann, dass das passieren wird oder könnte. Und ich sogar schon in dem Schaffungsprozess bin und gerade irgendwie mir alle Lieder zusammensuche. Ich habe so weiße kleine Boxen mir gekauft, auf Rat von Friedrich, Prinz Pi. Mhm. Also er hat mir den Tipp gegeben, dass ich mir so kleine Pappboxen kaufen soll. Dann bin ich zum Moritzplatz gefahren, zu diesem Einrichtung.
Zu diesem Kunstladen.
Ja, genau. Ja. Und habe mir so weiße Boxen geholt, so ganz kleine. Und darauf schreibe ich die Titel. Und dann mache ich in diese Boxen alles, was mich zu diesem Song bewegt. Und also den Text. Und weil solange du dich bewegst, wäre da jetzt eine Feder drin. Und ja. Oder ein Stück Holz oder irgendwie sowas.
Ja.
Und das sammle ich. Und dann sehe ich auf jeden Fall, also da bin ich gerade, dass ich dann sehe, wie viele Lieder ich finde, dass mir noch fehlen. Oder dann versuche ich, einen roten Faden zu kreieren, dass ich die Songs oder die Boxen aufeinander packe, um zu schauen, ob das ein logischer zweiter Song wäre nach der ersten Schachtel etc. Ja. Und das macht Spaß.
Das glaube ich.
Es fühlt sich an wie Malen nach Zahlen. Also,
ich finde es auch so interessant, das ist ein komischer Unterton in mehreren Interviews, die du gegeben hast, von den interviewenden Personen, ist immer so, naja, sie hat diese Texte, die irgendwie wichtige gesellschaftliche Themen behandeln oder eben auch Themen einer Minderheitengesellschaft behandeln und so weiter und so fort. Und was da immer so komisch mitschwingt, ist so, aber die Musik ist Pop und da ist ja das Aber,
voll,
ist so weird.
Oder?
Und es, ich finde das so seltsam, weil man sozusagen Menschen, die Pop machen, immer unterstellt, dass das nicht die Musik ist, die sie persönlich machen wollen, sondern es wird immer unterstellt, Pop macht man nur, wenn man Geld verdienen will, sonst macht man jede andere Musik. Und nicht glauben zu können, dass jemand Pop machen will, das finde ich wahnsinnig seltsam.
Stimmt, es tut so gut, das zu hören, das mal ausgesprochen zu hören. Weil genau so fühle ich mich manchmal in Interviews, dass es sich so anfühlt, als würde ich einfach nur der Gier halber mich des Popweges entschieden haben. Und eigentlich dann ein riesiger Konzern mit Geldscheinen hinter mir winkt. Aber eigentlich...
Eigentlich würdest du Free Jazz machen.
Genau. Eigentlich ist es Metal. Nein, das Ding ist, mir fallen diese Melodien ein.
Ja.
Es kommt aus meinem Kopf. Es ist nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie was anderes wünschen würde, sondern genau so kommt das aus mir heraus, aus meinem Bauch. Wenn ich die Akkorde höre, die ich spiele, dann entstehen diese Melodien. Und wenn das jemand Pop nennen will, gerne.
Ja.
Aber wenn es gut tut, das irgendwie zu betiteln, wenn ich das jetzt nicht wüsste, wie die einzelnen Genres heißen, dann würde ich einfach sagen, ja, das ist meine Musik.
Naja, so. Na eben.
Ja.
Komponierst du auf Gitarre oder auf Klavier oder wie schreibst du deine Songs?
Eigentlich auf Melodien. Also auf Akkorde, die, das ist eigentlich egal, woher die kommen.
Ja.
Normalerweise.
Aber du spielst auch Gitarre. Und
ich spiele Gitarre und kann auch ein paar Akkorde auf dem Klavier.
Ja.
Meistens Gitarre. Ja. Ich glaube, als erstes ist immer die Gitarre da. Obwohl, ich glaube, bei Meine Liebe war es der Drumbeat, dieses Boom. Tja, tja, boom, tja. Habe ich übrigens selbst eingespielt.
Auf dem, in der Produktion. Auf dem Rechner, oder?
In der Produktion, also ich habe es aufgenommen, ich habe so zwei Sticks in der Hand.
Ach, am Schlagzeug richtig?
Am Schlagzeug, ja. Also auf so einer Tom, auf dem Rand einer, einer Tom. Eine Boom, tschak, 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 boom, tschak. Ja. Und da hat mein...
Eindrucksvolle Demonstration.
Ja, danke schön mit den beiden Stiften. Mein Produzent hat dann da mit dem Mikrofon das so aufgenommen.
Na, verstehe.
Weil, cool. Wusstest du, dass Adele auch bei einer Nummer Drums spielt?
Nee.
Grandios, finde ich das.
Ja, stimmt. Wusstest du, dass Karen Carpenter eine extrem brillante Schlagzeugerin war?
Mm-mm.
Die Sängerin von Carpenters. Es gibt so YouTube-Videos, wo sie so Schlagzeug-Solos richtig spielt. Boah. Das ist total krass.
Ich wünschte mir auch, dass das nächste Album von Adele, dass sie, oder wenn sie live mal spielt, dass sie dann einfach so an den Drums. We could have had it.
Boah. Das stimmt. Das wäre cool. Vielleicht machst du das ja auch mal, wenn ihr dann auf Tour geht.
Wir hatten überlegt, wenn wir beim ZDF Fernsehgarten spielen sollten, da spielt man ja.
Da muss man irgendwann mal hin?
Da, ja, und da spielt man ja nur mit
Playback
ja. Und aus der Dose. Und ich hatte mir da einen Streich überlegt, dass wir die Instrumente wechseln.
Das gibt's ja auch im Jazz. Das gibt ja Rundlauf im Jazz, ja. In so Jazzclubs.
Also nicht währenddessen, sondern wirklich, das soll alles ganz seriös sein, aber dass mein Gitarrist dann einfach an den Drums sitzt.
Ah ja, na, verstehe.
Ja.
Also ein Insider sozusagen.
Ein Insider für dich und für hier alle.
Ich hatte ja auch damals eine Band in den 90ern, vor 1000 Jahren und...
Wie hieß die?
Fritten und Bier.
Natürlich! Gab es dann so einen Fanclub, der hieß Schranke oder...
Nee, leider nicht. So weit waren die Menschen damals noch nicht.
Okay.
Und es war mit meinem besten Freund zusammen und wir haben dann auch so ein paar Playback-Auftritte gemacht und waren dann unter anderem in so einer...
Also ihr wart zu zweit?
wir waren zu zweit, aber unterwegs dann immer mit Band. Also hatten wir noch eine Drei-Mann-Band dabei, okay, zusätzlich. Aber diese Playback-Auftritte haben wir nur zu zweit gemacht. Das war noch zum ersten Album. Da galten wir quasi noch als Zwei-Mann-Band. Und dann haben wir so ein paar Shows gemacht, unter anderem auch so eine, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, ich glaube die Mitternachtsshow oder so im ZDF, so eine Late-Night-Show, die damals Ken Jebsen moderiert hat, der jetzt berühmt ist für den Schluss, den er erzählt. Und das war sehr lustig, da haben die uns vorher gefragt, was wir für Instrumente brauchen für unsere Playback-Performance. Und dann haben wir uns zwei Umhänge-Keyboards geben lassen. Und dann haben wir dieses
Song,
würde
ich auch gerne, so eine Harfe oder irgendwie so.
Und dann haben wir so Modern Talking-mäßig performt.
Geil. Genau sowas möchte ich auch mal. Das ist so meine Rebellion dann.
Ja, das ist super. Da kann man schön viel Quatsch machen.
Eine Triangel. Wir hätten gerne eine Harfe.
Eine Harfe ist geil. Weil ich glaube, die sind so die
Feuervogel und dann eine Harfe.
Harfen passen natürlich auch wieder zu der Elbenmusik, die du mal geschrieben hast.
Sehr Harfen-schwerpunktig. Macht mir echt Spaß mit dir, es ist echt schön.
Na, das freut mich, total. Eine wichtige Sache, die wir vielleicht an dieser Stelle noch klären müssen, wir haben auch schon so viel über Fußball geredet. Viele Leute, diesen Podcast hören, zerbrechen sich jetzt den Kopf. Okay, sie hat Fußball gespielt, sie spielt manchmal Fußball.
Wie funktioniert es mit dem Abseits?
Nee, liebt sie Fußball? Und da habe ich gelesen, dass du Union-Fan bist.
Ja.
Und dass du mal, das einer deiner tollsten Auftritte war in der Lounge im Stadion von Union.
Steht das auch bei diesem Fan-Wiki?
Nee, irgendwo anders. Ich weiß gar nicht, wo das stand. Da stand irgendwo mal, dass du das ganz toll gefunden hättest, da in der VIP-Lounge aufzutreten von Eisern Union.
Voll. Also wenn es einen coolen Verein gibt, zu dem ich gerne gehören wollen würde, dann ist es Union.
Wirklich?
Auf jeden Fall. Also aufgrund der Werte, aufgrund der Vereinsmentalität im Allgemeinen.
Aber da gäbe es ja zum Beispiel auch noch TB, die auch sehr starkes Wertegerüst haben, finde ich.
Es ist auf jeden Fall bei mir so, dass ich tatsächlich gar nicht so einen Plan habe, wer gerade gegen wen spielt.
Ja.
Ich bin einfach wirklich Fußballmensch durch und durch. Wenn ich einen Fußball sehe, dann möchte ich Fußball spielen.
Aber gucken interessiert dich nicht, oder?
Doch, aber es ist eher so eine 6. Wenn Fußball,
aber 6 von 10.
Ja. Wenn Fußball mir begegnet, dann bleibe ich hängen. Aber es ist nicht so, dass ich bewusst einschalte.
Nee.
Enttäuscht dich das?
Überhaupt nicht, aber du bist jetzt kein Hardcore-Union-Fan oder
Nein,
so. Und dein Tag ist gelaufen, wenn die verlieren oder so.
Nein, gar nicht. Sondern es war für mich einfach eine Ehre, dort spielen zu dürfen, auf jeden Fall. Und wenn es einen Verein gäbe, mit dem ich, also wo ich sagen sollte, dass ich mit dem am meisten sympathisiere, wäre es wahrscheinlich der. Aber
du bist kein Fan?
Nein.
Nee. Gibt es auch nicht irgendeinen Verein, TuS Wendland oder so?
TuS Woltersdorf.
TuS Woltersdorf. Oh Gott, sind die schon wieder, jetzt müssen sie schon wieder um den Abstieg in die Bezirksliga spielen.
Nee, aber ich würde gerne mich da mehr reinnörden und einfach so Tabellen mir auch anschauen und vergleichen und gucken, wo gerade wer steht.
Wo soll man die herkriegen? Ist natürlich wahnsinnig kompliziert.
Nein, aber nee, da bin ich nicht. Wenn ich mich in ein Thema reinfresse, dann bin ich da so komplett, und das ist jetzt gerade bei mir Kaffee aus Äthiopien. Und Kenia.
Okay, verstehe.
Also ich bin dann immer so sehr, sehr into einem Thema.
Was kannst du uns denn über Kaffee aus Kenia oder Äthiopien?
Naja, wusstest du, dass sehr viel verloren geht, wenn man den zu doll wäscht? Und dass eigentlich, wenn man Bohnen, und es gibt manche Röstereien, die nicht so dolle waschen, dass man dann sogar, die ExpertInnen sagen, dass man dann sogar das Land schmecken kann, den Boden.
Hast du das schon mal probiert?
Ja. Also ich hangel mich gerade von Rösterei zu Rösterei, probiere ungewaschene Bohnen und rede dann gerne darüber, was ich glaube, da zu schmecken.
Was, dann sag doch, was hast du denn bei der?
So Karamell und Frucht und Obstkorb.
Das schmeckt dann jetzt nicht, ich hatte jetzt kurz gedacht, würden jetzt so rote Beete mäßig so voll nach Erde schmecken oder so.
Nee, eher so Obstkorb, Karamell, Nougat. Und dann stelle ich mir halt vor, wie es da aussieht, wie die Kaffeebohnen wachsen. Und das ist irgendwie so meine Passion gerade. Ich gucke mir auch so 1,5 Stunden YouTube-Videos zu Kaffee-Weltmeisterschaften an.
Was ist da der Wettbewerb, wer am meisten trinkt oder wer irgendwie am besten röstet? Also da wird dann der Geschmack, gibt es dann Siegergeschmack oder?
Eine Jury? Irgendwie fühlt sich das intim an, wenn ich das erzähle.
Du musst es auch nicht erzählen.
Nein, gar nicht.
Ich finde sowas auch immer faszinierend.
Ja, ich finde es super faszinierend.
Insel-Themen sind.
Ja, genau. Also bei diesen Kaffee-Weltmeisterschaften ist es so, dass man wird in verschiedenen Rubriken getestet. In entweder Espresso, in Filterkaffee, in Milchgetränken allgemein. Und bei den Weltmeisterschaften oder Wettbewerben, die ich gesehen habe, steht jemand an einem großen Kaffeeautomaten, also einem Siebträger natürlich, und alle haben die gleichen Voraussetzungen, alle TeilnehmerInnen. Und dann haben sie ein Headset um und dann sagen sie, wenn es losgeht, okay, Ton ab. Und dann kommt der Ton und dann halten sie die Bohnen so zur Jury und sagen, okay, die Bohne ist aus Kenia und ich war selbst vor Ort und diese Bohne schmeckt nach Nougat und Mandel und Frucht. Und ich habe das Gefühl, wenn ich dann diesem ganzen Kaffeeschaffungsprozess zuschaue und dann diese Jury das so fein genüsslich trinken sehe.
Spucken die das auch so aus, so weinmäßig?
Schon ist runter. Aber dass ich dann das Gefühl habe, dass ich das schmecken kann, was die schmecken.
Ja, ja, bestimmt. Ja. Also kann ich sehr, durchaus verstehen. Also ich liebe das auch mal, sich in so abwegige Themen zu stürzen.
Lieb und ich.
Zu gucken, was man da irgendwie alles drüber erfahren kann und
ja.
So.
Ich kann dir einen Link schicken, wenn du willst.
Ja, sehr gerne. Es gibt auch ein Buch, das müsstest du eigentlich lesen, von meinem Lieblingsschriftsteller. Ich weiß, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber es ist genau so eine Story über einen Typen, der beschließt, Kaffee zu importieren aus einer Gegend, wo das wahnsinnig schwer ist und so. Das schicke ich dir auch mal. Das wird dir bestimmt gefallen. Das ist
ja,
ganz cool. Toll.
Gerne. Genau, weil es gibt verschiedene Länder, die wirklich ausgebeutet werden bezüglich des Kaffees. Hm. Und wenn man es schafft, dort durch den Kaffeekonsum hier im westlichen Teil dieser Welt eine Richtung zu weisen, indem man faireren Kaffee kauft, dann finde ich das großartig, dass man da irgendwie schon so ein bisschen zu beitragen kann.
Also gehst du nicht so oft zu Starbucks, lese Nein. ich daraus.
Nein,
habe ich das
nie.
Gefühl.
Boykott.
Manchmal gibt es Gäste oder Gästinnen, die so ein bisschen sagen, so ja, ich will aber nicht darüber reden oder so. Das ist auch völlig in Ordnung, finde ich. Bei dir war es, habe ich quasi wahrscheinlich übers Management, schätze ich mal, eine Liste an Do's geschickt bekommen. Also Themen, über die du gerne sprichst, mhm. Und Don'ts stand, gibt es eigentlich gerade nicht. Und ich fand diese Liste an Do's so wahnsinnig lustig, weil da auch so manchmal, also weil
dann
da
auch
ein,
Kaffee?
Es ist ein sehr großer Themenmix. Nee, Kaffee war nicht dabei. Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Klimaschutz, Nachhaltigkeit, LGBTQ+.
Oh ja, das sind meine Lieblingsthemen.
Dann Autodidaktik.
Aha.
Steht dann da dabei.
Da können wir also, ihn gerne mal anrufen, was er damit meint.
Dann Fußball, haben wir ja jetzt auch drüber gesprochen. Dann aber als großer Block anscheinend Handwerken, Garten und Pflanzen.
Oh, ich liebe es. Das lässt mich einfach, das gibt mir halt das Gefühl, als hätte ich was geschaffen. Es ist wie dieses Rasenmähen, weißt du?
Ja.
Ich habe ein Ergebnis. Ich mähe Rasen und sehe direkt hinter mir, was ich geschaffen habe. Und nicht, ich schreibe einen Song, der wird in 5 Jahren gehört und in 18 Jahren bekomme ich das erste Mal Applaus dafür.
In 18 Jahren kriegst du das erstmal GEMA abrechnen.
Ja, genau. Und in 42 GVL.
Aber hast du hier einen Garten in Berlin?
Nein, aber eine gute Freundin von mir hat jetzt einen Kleingarten erworben.
Und da gehst du dann einfach immer hin und sagst?
Ja, da möchte ich jetzt verschiedene Dinge.
Lass mich im Beet buddeln.
Ja, das ist so... Das ist wirklich komplett mein Thema. Ich habe auch so eine Wildkräuterschulung gemacht. Lachst du?
Nee, ich lache nicht. Auf YouTube oder
in einem Garten, im Wendland.
Wo dir dann beigebracht wurde, was man essen kann und was nicht sozusagen.
Mhm. Wusstest du, dass die Brennnessel ungefähr 10-mal so viel Vitamin C hat wie eine Zitrone? Wusstet ihr das?
Nee, das wusste ich nicht.
Oder auch, dass der Brennnesselstich, wenn du von der Brennnessel gestochen musst, dann hilft der Sud der Brennnessel des eigenen Blattes gegen den Stichschmerz.
Aber dann muss ich das Blatt ja nochmal anfassen, dann werde ich ja überall gestochen, bevor ich da...
Nee, wenn du es in der Mitte anfasst, dann nicht.
Aber wenn ich an so einer Brennnessel vorbeistreiche, dann habe ich doch danach immer direkt...
Ja, außen sind die Stacheln an den Blättern, also auch.
Also jetzt auch an den Blättern oder nur im Stich? Ich lerne hier viel über Brennnesseln, aber ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen Halbwissen im Raum. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen Sorge, mich jetzt ins nächste Brennnesselbeet zu stürzen.
Ich komme mit. Ich helfe dir dann.
Ich weiß nicht, ob diese Wildkräuterschulung, ob da jetzt so viel
hängen geblieben ist. Ja,
also diese Vitamin-C-Sache finde ich tatsächlich faszinierend.
Beeindruckend, ja.
Aber wie ich jetzt mit Brennnesseln umgehe, habe ich jetzt noch nicht so
richtig. Ja, du, ich mache noch mehrere. Du könntest uns auch mal mitkommen, wenn du willst.
Mehrere Schulungen, ne?
Ja, genau.
Sind die da im Wendland immer? Wenn du da hinfährst, machst du dann, heute gibt es wieder Kräuterschulungen.
Nee, die sind im Rahmen von diesem, von der kulturellen Landpartei auch.
Ah ja, cool.
Da kannst du dir dann überall irgendwie was raussuchen.
Ja, da will ich auf jeden Fall mal hin. Das hast du mich jetzt für gewonnen.
Das ist schön, wenn du so eine Wildkräuterschulung machst, zum Beispiel bei jemandem dann im Garten. Annette begrüßt dich dann, führt dich durch den Garten und dann musst du aufpassen, wo du langläufst. Allein da fängt es schon an.
Warum? Weil, Weil sie irgendwie Löcher gebuddelt hat. Nee,
weil sie für verschiedene Dinge, die erklärt, sie weiß ja, was alles ist.
Ja.
Und bei ihr gibt es nicht nur einfach Rasen,
sondern
einfach ganz viele verschiedene Pflanzen. Also
ganz die bewusst da,
genau, die verschiedene Sachen können. Und dann muss man aufpassen, wo man rauftritt.
Ja, verstehe.
Ja. Und dann siehst du ungefähr so 7 Menschen hintereinander durchs hohe Gras laufen und alle passen irgendwie auf. Das ist irgendwie schön.
Ja, das stimmt. Das hört sich schön an. Also dann haben wir das Thema ja auch sozusagen geklärt. Ich habe noch gesehen, das Lustige ist dann noch der Rest der Themen, die mir vorgeschlagen wurden, waren Meditation, Yoga, Kochen, Mut. Finde ich auch eine gute
Es klingt, es sind schöne Stichpunkte. Ich glaube, das ist, fasst mich als Person ganz gut zusammen. Ich werde von meinen Freunden Frau Schleifer genannt.
Frau Schleifer?
Mhm.
Aber das klingt ja eher nach so militärischem Drill.
Nee, es ist tatsächlich... Es
sagt man doch bei so Fußballtrainern, die besonders hart sind, sagt man immer, das ist ein richtiger Schleifer.
Nee, bei mir ist es so, weil ich einfach echt gerne schleife.
Ach so. Okay, wow.
Also ich schleife total gerne, ich mache total gerne Sachen mit Holz.
Ja.
Ja, und so kam es, dass, also eins zum anderen, Wilhelmine Schleifer, angenehm.
Oh, ja. Freut mich auch, hat mich vor allem wahnsinnig gefreut, Sie heute kennenzulernen, Frau Schleifer.
Ich versuche es so weit zu treiben, zu etablieren, dieses Gerücht rumzusprechen, dass mein Wikipedia-Eintrag irgendwann
Schleifer heißt.
Schleifer, Wilhelmine Schleifer oder Wilhelmine unter den Klammern Schleifer. Oder so.
Geborene Schleifer, Wilhelmine Schneider, geborene Schleifer.
Ja, genau.
Das war ein ganz großer Spaß heute, Wilhelmine. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche dir extrem viel Erfolg mit dem Album, wenn es dann irgendwann rauskommt. Und auf der Tour, auf dieser ausverkauften Tour, das wird ja eh schon der absolute Hammer und Rausch. Und das ist ja einfach geil, für ausverkauften nach Hause zu spielen und so. Deswegen wünsche ich dir da ganz viel Spaß.
Danke dir.
Ganz, ganz viel Erfolg. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal wiedersehen.
Ja, ich mich auch.
Wenn du ganz oben auf dem Pop-Olymp angekommen bist und dich noch an mich erinnerst.
Auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn du zum Konzert kommst. Ich mache auch Straßenmusik für dich.
Cool, dann mache ich mit.
Ja, wollen wir das zusammen machen?
Ja.
Cool.
1A. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Und liebe ZuhörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei den Songpoeten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast der Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Delmar, moderiert von Nils Bokeberg und produziert von Pool Artists. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony-Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song Wann immer wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.